الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء الرابع والثمانين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أصلو كبير الله. Dem Herrn der Welten, im Allerbarmen und im Barmherzigen, und viel Segen auf dem Ehren Gesandten, dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Viel Segen auf ihn und seine Gefährten, all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, liebe Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa, wie. Damit ist gemeint, wie vollziehe ich die gottesdienstlichen Handlungen? Und nachdem wir die vergangenen Vorträge, und wir sind mittlerweile beim 84. Vortrag in dieser Vortragsreihe, in den vergangenen haben wir über verschiedene Arten des Gottesdienstes gesprochen und wie diese auszuführen sind, was die Pflichten sind, was die Säulen sind, was die freiwilligen Taten sind. Alhamdulillah, jetzt mittlerweile seit 2 Wochen oder heute, wie gesagt, die 3. Woche, sind wir bei der Thematik des Handels angekommen. Damit ist gemeint, wie vollziehe ich den Handel korrekt? Was sind die Rechten? Was sind die Pflichten? Wie sieht ein Kaufvertrag aus? Wann kann ich von einem solchen Kaufvertrag zurücktreten? Und vieles mehr. Und nachdem wir in der letzten Woche darüber gesprochen haben, welche Rechte es gibt, von einem Kaufvertrag zurückzutreten, reden wir heute wesentlich detaillierter oder beziehungsweise machen heute da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن تعريف البيع، وبينا أنه مبادلة مال بمال ولو كان في الذمة، وبينا جزاكم الله خير حكم البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. اتكلمنا عن أركان عقد البيع، اتكلمنا عن العاقد والمعقود عليه والصيغة، اتكلمنا عن قضية الإشهاد على البيع، وعلمنا أنها مندوبة وليست واجبة. ثم في الدرس الماضي اتكلمنا عن الخيار في البيع، اتكلمنا عن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس. في هذا اللقاء نتكلم عن شروط البيع، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie erwähnt, wie Geschwister, in dieser Vortragsreihe generell, das ist der 84. Vortrag, aber bezüglich der Thematik des Handelns sind wir jetzt beim 3. Vortrag angekommen. Wir sind in das Thema eingestiegen, in dem wir darüber gesprochen haben, was der Handel eigentlich sprachlich bedeutet, was der Handel islamisch gesehen bedeutet, was das Urteil darüber ist. Wir haben hier verschiedene Verse und auch Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Auch haben wir gesprochen über die Säulen des Kaufvertrages, dass diese bestehen muss oder dieser bestehen muss zwischen Käufer, Verkäufer der Ware und die Art und Weise, wie ein solcher Vertrag abgeschlossen wurde. Wir haben auch darüber gesprochen, ob jeder Kauf oder jedes Handelsgeschäft bezeugt werden muss, basierend auf der Aussage Allah Azza wa Jal, Surat al-Baqarah, Vers 282. Wir haben den Hadith von Imara ibn Khuzaimah erwähnt, der zeigt, dass es nicht verpflichtend ist, dass der Handel bezeugt werden muss. Auch haben wir dann, wie wir erwähnt haben, und das war im letzten Vortrag, letzte Woche gewesen, haben wir gesprochen über das Recht auf Rückzug aus dem Handelsgeschäft. Ja, nee, welche Möglichkeit ich habe, aus einem bestehenden Kaufvertrag zurückzutreten. Wir haben gesagt, es gibt vier Arten des Rücktritts. Wir haben gesagt, einmal an Ort und Stelle, nachdem man die Ware begutachtet hat, oder nachdem man sich noch nicht getrennt hat von diesem Verkaufsort, nennen wir ihn Markt, dass man dann das Recht hat, von diesem Kaufvertrag zurückzutreten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich bestimmte Auflagen in einen Kaufvertrag reinschreiben zu lassen oder AGB oder ähnliches. Wir haben, oder vergleichsweise AGB heute, wir haben darüber gesprochen, dass ich die Möglichkeit habe, von einem solch bestehenden Kaufvertrag zurückzutreten, aufgrund eines Mangels, der aufgetreten ist, oder einer Täuschung, unabhängig davon, ob diese dem Verkäufer oder dieser Mangel dem Verkäufer bekannt war oder nicht bekannt war. Und zu guter Letzt haben wir gesprochen über eine arglistige Täuschung, sei es jetzt durch Fälschung der gekauften Ware, dass auch da der Erwerber das Recht hat, von diesem Kaufvertrag zurückzutreten. Und heute, Bismillah, reden wir generell über die Bedingungen eines Kaufvertrages. Na.
يشترط لصحة عقد البيع عدة شروط. الأول شرط التراضي بين البائع والمشتري. دليل هذا الشرط قول الله تعالى على مائدة سورة النساء 29: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا بد من التراضي بين البائع والمشتري في عقد البيع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، أي البيع الصحيح شرطه التراضي، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق. فإن كان الإكراه بحق صح البيع. يعني إيه الإكراه بحق؟ إذا قام ولي الأمر مثلا أو الحاكم بإجبار البعض ببيع بعض الممتلكات لسداد ما عليهم من ديون للدولة مثلا، في بعض الناس بيكون عليهم التزامات وأموال للدولة ولم يسددوا تلك الأموال، فبالتالي القاضي بيحكم إذا كان عندهم أملاك إن بعض الأملاك تباع من أجل سداد ما عليهم وهكذا، فهذا الإكراه بحق لأنه إكراه من أجل سداد الدين. يعني مثلا فلان عليه ديون ولا يريد السداد وعنده أملاك، فأنت بترفع دعوة عند القاضي، فمن حق القاضي إنه إذا علم بوجود ممتلكات لهذا المدين الذي لا يريد السداد أن يأمره ببيع بعض الممتلكات حتى يسدد الديون التي عليه. إذن الشرط الأول من شروط صحة البيع أن يكون البيع بالتراضي بين البائع والمشتري دون إكراه، إلا أن يكون الإكراه بحق، فهنا يصح العقد ما دام الإكراه بحق، يعني أكرهناه من أجل بيع بعض ما يملك لسداد ما عليه من ديون.
Wir kommen zur ersten Bedingung eines Kaufvertrages, und zwar ist es das Einvernehmen, dass man zwei übereinstimmende Willenserklärungen hat, die zu einem Kauf oder zu einem Kaufabschluss führen, basierend auf der Aussage Allahs Azzawajal in Surat An-Nisa, Vers 29, sagt Allah Azzawajal: O ihr, die ihr glaubt, verzehrt nicht euren Besitz untereinander durch Falsches, es sei denn, es ist ein Handel in gegenseitigem Einvernehmen von euch. Das heißt, dieses gegenseitige Einvernehmen oder zwei Willenserklärungen, die übereinstimmen sind, Der eine möchte verkaufen und der andere möchte kaufen. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der überliefert ist von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, der Handel geschieht im Einvernehmen. Der Handel geschieht im Einvernehmen. Das heißt, niemand von denen wird verpflichtet oder aufgrund eines Druckmittels oder ähnliches einem Kauf zuzustimmen. Außer, und das ist eine Ausnahme, wie sie der Sheikh erwähnt hat, dass beispielsweise durch Richterspruch ein Verkäufer oder ein Ladenbesitzer oder Geschäftsmann verpflichtet wird, Ware zu verkaufen. Das ist beispielsweise, wenn jemand Schulden bei jemandem hat. Also beispielsweise gehen wir davon aus, ich habe jemandem Geld zurückzuzahlen, aber ich weigere mich, ihm diesen Betrag zurückzugeben. Und ich bin aber ein Geschäftsmann. Das heißt beispielsweise, ich habe eine große Lagerhalle oder ähnliches und ich habe dort Ware, die vorhanden ist. Aber ich weigere mich, diese Ware zu verkaufen. Und komme immer wieder mit der Entschuldigung daher, dass ich demjenigen dann sage, es tut mir leid, ich habe kein Geld, das ich dir zurückgeben kann, obwohl er quasi ein Lager hat oder Ware, Produkte hat, die er nicht verkauft. Hier kann es durch einen Richterspruch so weit kommen, dass der Richter denjenigen verpflichtet, dass er ihm sagt, du musst von deiner Ware verkaufen, um eben genau diese Schulden zu tilgen. Das ist die Ausnahme, bei der man sagt, hier müssen nicht zwei Willenserklärungen übereinkommen, sondern der Staat oder ne, die Rechtsprechung kann dann durch einen Richterspruch einen Ladenbesitzer, Warenbesitzer, wie auch immer, zum Verkauf zwingen, damit er eben diese Schulden tilgen kann. Ganz genau.
الشرط الثاني من شروط عقد البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا راشدا، يبقى شرط يكون عاقل فبيع المجنون لا يصح. الشرط الثاني في صحة العاقد أن يكون بالغا، ما يكونش طفل صغير. لماذا؟ لأن البيع والشراء يترتب عليه إما المصلحة وإما المفسدة، والصغير لا يعرف أين المصلحة، لذلك دايما الصغار بيكون عليهم وصي أو ولي يقوم مقامهم في قضية البيع والشراء ليعلم مصلحة الصبي. أن يكون حرا مش عبد رقيق عشان يثبت البيع ويصح، أن يكون رشيدا يعني عنده فهم ووعي ويدرك المصلحة من المفسدة، وده شرط مهم في العاقد. عشان كده حتى في العقود في باب القوانين الوضعية يقول لك حاجة اسمها الأهلية القانونية، لازم البائع أو المشتري يكون عنده أهلية للبيع والشراء، فلازم يكون مثلا له سن معين، ولازم يكون عاقل، ما يكونش مثلا في مرض الموت. يعني بعض الناس خاصة في باب المواريث يريد أن يأكل ميراث إخوته، أبوه مريض في مرض الموت، فيمضيه على البيع والشراء لبعض العقارات لنفسه. مثل هذه العقود شرعا لا يعترف به، ترد. لماذا؟ لأنه في مرض الموت، في مرض الموت لا يصح مثل هذه العقود، وهكذا. فإذا لابد أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، ما يكونش عنده خلل يعيق قضية البيع والشراء من عدم إدراك المصلحة من المفسدة إلى آخره. نعم.
Wir kommen zur zweiten Bedingung eines Kaufvertrags. Und zwar ist das die Geschäftsfähigkeit oder dass jemand geschäftsmündig ist, dass man sagt, er ist in der Lage, ein Geschäft, einen Handel abzuschließen. Und auch hier gibt es unter dieser Bedingung verschiedene Bedingungen quasi oder Voraussetzungen, dass man als geschäftsmündig oder als geschäftsfähig gilt. Grundsätzlich gilt, dass man das Reifealter erreicht hat. Sprich, es handelt sich hierbei nicht um ein Kind, das nicht weiß, was es macht, sondern man hat das Reifealter erreicht und man weiß sehr wohl, was man macht. So kommen wir schon zum zweiten Punkt, wenn wir dabei sind, ne, dass man sehr wohl weiß, was man macht, dass man bei klarem Verstand ist. Das heißt, er ist reif, er hat das Reifealter erreicht, er ist bei klarem Verstand, er ist frei, wenn er ist nicht jemand, der gezwungen wird oder so, es ist sein freier Wille und er hat Kenntnis über den Handel. Was ist damit gemeint mit Kenntnis über den Handel? Dass er weiß, welcher Sache er hier gerade zustimmt. Ne? Und der Chef erwähnt, es gibt manchmal Beispiele, dass Leute vor allem im Bereich des Erbe, wenn beispielsweise Vater oder Mutter ja nicht schon fast im Sterbezustand sind oder so und sie zu einem gewissen Handel oder zu einem gewissen Geschäft drängen oder sagen wir sogar zwingen, dass man einen bestimmten Vertrag abschließt oder sowas, das oftmals zum eigenen Vorteil ausgelegt ist. Das ist auch ein Handel oder ein Geschäft oder ein Vertragsabschluss, der islamisch gesehen nicht korrekt ist. Das heißt, wir sagen aus islamischer Sicht, zweite Bedingung des Kaufvertrags, dass die Personen geschäftsfähig sind. Sie haben das Reifealter erreicht, sie sind bei klarem Verstand, es ist deren freier Wille und sie haben die Kenntnis über den Handel, den sie da gerade vollziehen.
الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للسلعة التي يريد بيعها، أو أن يكون قائما مقام المالك، وأن يكون قائما مقام المالك زي الوكيل أو الوصي أو الولي أو الناظر. يعني إيه؟ يعني مثلا عبد الكريم يريد أن يبيع هاتفه، الشرط اللي يكون مالك لهذا الهاتف عشان يصح البيع. ما يبيعليش هاتف لا يملكه. بعض التجار بيعمل ايه؟ انت عاوز الهاتف ده، تمام؟ فيقول لك طيب هو موجود مثلا عند المحل التجاري ده، يقول لك هو ثمنه كم؟ ثمنه 1000 يورو مثلا. فيقول له طيب روح لصاحب المحل وانا اتصل بيه. فانت تروح لصاحب المحل، هو يتصل بالمالك بتاع السلعه، يقول له هيجي لك فلان ادي له السلعه الفلانيه وانا هبقى حاسب مثلا. في الحاله دي هو باع ما لا يملك، السلعه مش ملكه، تمام؟ كان المفترض عشان يصح البيع يروح هو يشتري بنفسه السلعه دي ويتملكها ثم يبيع للمشتري. إنما الصورة دي ربوية. ليه؟ لأن في الحالة دي هو أصبح وكيلا عنك، يدفع المال لصاحب السلعة ربما بسعر نقد أقل ويضاعف عليك أنت أو يزود عليك نسبة معينة وهكذا. فالنسبة دي ربا، وأنت ما بعتلوش ما تملك، أنت بعت ما يملك الغير وهكذا. أو مثلا يقول له خلاص انا هتصرف، انت بروح خد بس السلعه وخلاص، يروح يشيلها بنفسه من محل مين؟ محمد. ومن البائع؟ عبد الكريم. فانا خدت السلعه من عند مين؟ من عند محمد مش من عند عبد الكريم. نقول له يا عبد الكريم عشان يصح البيع اشتري وتملك، خد السلعه عندك في المحل بتاعك او في بيتك وانا اجي استلمها منك في البيت وادفع الثمن، او اذا كنت اخذها بالتقسيط بتقسط. يبقى شرط أن يبيع ما يملك، لا يبيع ما يملك الغير، لا يبيع ما يملك الغير. أو يكون قائم مقام المالك، يعني مثلا عبد الكريم عاوز يبيع الهاتف، فوكلني إن أنا أبيعه. قال لي يا شيخنا أنا بوكلك تبيع لي الهاتف ده، أصبحت أنا أكون مقام مين؟ المالك، فأنا ممكن أبيع. ودايما الوكالة بتكون بعقد، حتى تجد في بلادنا في حاجة اسمها التوكيل في القضايا مثلا، عشان محامي يترافع عني بروح أعمل له عقد توكيل عشان يمثلني أمام القضاء في كل العقود بقى، سواء كانت عقود تجارية أو مالية أو عقود عقد زواج أو كذا. خلاص بقى ده موكل، يعني يكون مقام من وكله، فيعد مالكا لأنه مديله توكيل مثلا بالتصرف في العقار الفلاني، يعمل له توكيل هتبيع لي البيت الفلاني ومعاه عقد، عشان كده لما يجي يبيع لك هيبيع لك بإيه؟ بعقد التوكيل. يقول لك البيت ده بيتباع بإيه؟ بتوكيل. فلما تيجي تعمل عقد البيع ربما يكون صاحب العقار في بلد أخرى مسافر، مش هيجي مثلا عشان يتمكن من العقد بنفسه، فيروح متصل مثلا بالبلد يعمل توكيل لفلان يبيع له. زي كثير مثلا الجماعة اللي في الغربة يكون مثلا مقيم في ألمانيا وعنده مثلا سكن في بلده في المغرب في مصر في سوريا، في فلسطين، في كذا، ولا يتمكن من السفر ويريد أن يبيع هذا العقار. فبيعمل إيه؟ بيعمل توكيل لحد في البلد هناك عشان يبيع له العقار ده. وأنا عشان أشتري العقار محتاج ما يثبت الملكية، فيبيع لي بعقد إيه؟ التوكيل ده. طبعا التوكيل بيكون موثق في الشهر العقاري اللي بيسموه هنا في ألمانيا النوتار أو ما شابه ذلك، جهة حكومية يعني مختصة بالتوكيلات. فأصبح هذا الوكيل يكون مقام مين؟ المالك. حتى ده معروف في عقود السيارات وبيعها، يقول لك في مثلا أنا المالك الأول، وبعد كده ببيع بتوكيل، والتاني يبيع بتوكيل، وهكذا. يقول لك العربية دي فيها 3 توكيلات مثلا، لأن اللي باع عن طريق التوكيل، وهكذا. فده بيقوم مقام المالك. أو الوصي، في أيتام أبوهم مات وهم صغار في السن، فتيجي الدولة تعين لهم وصيا من الأقارب. الوصي ده بيقوم مقام صاحب المال في التجارة، في البيع والشراء، بما يوافق مصلحة اليتيم هذا. كان في قديما حاجة اسمها الناظر، يعني مثلا أراضي الأوقاف أو كذا، أراضي زراعية وقف، فلها مثلا ثمار وأشجار وكذا ومحاصيل، فالدولة تعين ناظرا. الناظر ده وظيفته إيه؟ يشرف على تلك الأموال ويقوم بإجراء بيع الثمار والشراء ليصلح الأرض وتعود المال لخزينة الأوقاف. فالناظر ده اللي بيشرف على المحاصيل دي، بمقتضى هذا العمل له حق البيع والشراء. يعني هو اللي بيبيع ويشتري، الثمرة نضجت يبيعها، ويشتري بذور من جديد يصلح الأرض وهكذا، فمخول بهذا. يقول لك ناظر العزبة، كان عندنا قديما الجماعة البشوات، أيام بقى البشوات والملكية، كان تلاقي مثلا الباشا من دول عنده مثلا 100 فدان في بلد كذا، وهو قاعد في القاهرة ملوش علاقة، ما بيروحش هناك، فيعين إيه؟ الناظر ده. الناظر ده وظيفته إيه بقى؟ يجيب العمال والأنفار، يصلحوا الأرض ويزرعوها ويديهم رواتبهم، ولما المحصول يخلص يبيع المحصول ويروح لصاحب الملك يبعت له إيه؟ الإيراد في كل سنة أو كل إيه؟ نصف سنة. فده كان بنسميه الناظر. وهكذا. فإذا لابد في شروط عقد البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يبيع ما لا يملك. وده النص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهكذا. إذن لابد للبائع أن يكون مالكا، فلا تبيع ما لا تملك. في بعض الأسئلة في هذا الباب يقول لك الآن في حاجة اسمها البيع عبر الأونلاين، وفي جروبات وصفحات ما هيش مالكة للسلع لكن بتعلن عن تلك السلع وممكن تبيع تلك السلع. إن كانت هذه الصفحات بمثابة الوكالة يجوز، يعني الشركة المنتجة للسلعة دي جعلتك وكيلا لتبيع لها المنتج، فالوكيل له أن يبيع. نعم، فبيعرض السلع على صفحته أو الجروب بتاعه لأنه وكيل عن شركة كذا، وبيبدأ يحط مميزات السلعة دي عشان يروج لها، وله حق البيع أونلاين وكذا ويبعت لك. فده وكيل، ده إيه؟ وكيل. طيب في نوع تاني دعاية فقط، ما بيبيعش، هو هيعمل على صفحته بس ينزل إعلان على السلعة بتاعت عبد الكريم دي، وعبد الكريم بيديله نسبة من السلع اللي بيبيعها، فده بيعتبر إيه؟ مجرد دعاية. هل الدعاية جائزة؟ جائزة بشرط ألا يكون فيها غش أو تدليس، وتكون على يقين من جودة السلعة اللي هتعلن عنها، لأن في ناس نصابين يقول لك دي كواليتي ماركة يعني، وهي مش ماركة ولا حاجة، وهي غش وخداع. خلاص، زي يقول لك تقعد تشوف انت المنظر على الصفحة جميلة جدا تشتري ما تلاقيهاش، هي يجيب لك حاجة مضروبة. فلا بد في من يروج لسلعة أن يكون في غلبة الظن يعلم جودة هذه السلعة، فلا يعلن إلا بحق، ما يعرفش ما يعلنش، لأنه يكون شريكا في أكل مال الناس بالباطل، إذا كانت السلعة ليست صحيحة أو ليست جيدة أو فيها ضرر أو فيها كذا، أنت اللي أعلنت، فأنت شريك مع إيه؟ البائع في الغش والتدليس والخداع. وللأسف بيقع في هذا كثير من البسطاء عبر وسائل التواصل، أي سلعة بيعلن عنها وخلاص، المهم ياخد إيه؟ نسبة وخلاص، ملوش علاقة. نقول لا، أنت من روجت، وبعدين هتدخل في باب اسمه النجش الآن، والنجش في الإسلام حرام. النجش إن أنت تغري المشتري ببيع سلعة وهي غير جيدة، فوقعت في الحرام والعياذ بالله. فبننبه على هذا الأمر، لازم تكون أنت استعملت السلعة دي كويس، وعارفها كويس، وعارف جودتها، وعارف إمكانيات السلعة دي إيه قبل أن تعلن عنها. ما تعرفش أوعى تعلن، لأنك هتبقى شريك للبائع، إن كان غاشا فأنت غاش مثله، وهكذا. والمال اللي هتاخده مال حرام لا يجوز. يبقى ده شرط مهم جدا في قضية البيع والشراء، أن يكون البائع مالكا للسلعة أو يقوم مقام المالك.
Wir kommen zum dritten Punkt. Wir haben gesagt, bei dem ersten ist es wichtig, dass zwei übereinstimmende Willenserklärungen, sprich, dass der Kauf im Einvernehmen geschieht. Beim zweiten Punkt haben wir über die Geschäftsmündigkeit, Geschäftsfähigkeit der Geschäftspartner gesprochen. Und jetzt, bismillah ta'ala, kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt, der vor allem in der heutigen Zeit bei den verschiedenen, vor allem auch Online-Modellen bekannt sind. Die Voraussetzung oder die Bedingung, die wir jetzt erwähnen, ist, dass der Besitzer oder dass der Verkäufer selbst Besitzer der Ware ist. Dass der Verkäufer selbst Besitzer der Ware ist oder er ist bevollmächtigt, die Ware zu verkaufen, oder er ist vertretungsberechtigt, die Ware zu verkaufen. Oder als Beispiel, und das ist etwas, was bei Waisenkindern oftmals vorkommt, dass man quasi oder dass jemand anderes den Vormund hat über dieses Kind. Auch da ist es erlaubt, dass dann quasi die Ware verkauft wird. Aber weil diese Person dieser Sache zustimmt. Ja, genauso wie beim Bevollmächtigten auch. Ich darf eine Ware verkaufen, wenn ich selbst nicht Besitzer dieser Ware bin. Aber ich habe beispielsweise eine schriftliche Vollmacht. Der ursprüngliche Besitzer dieser Ware macht mit mir eine notarielle Beurkundung dieses Vertrages beispielsweise, dass ich berechtigt bin, sagen wir mal, seine Immobilie zu verkaufen oder sein Auto zu verkaufen oder sonst irgendwas, ne? Ich habe sein Auto bei mir und der wohnt aber, keine Ahnung, hunderte, tausende Kilometer weg oder ist sonst wo. Oder wie bei vielen Geschwistern, die beispielsweise hier in Deutschland leben, aber nicht unbedingt die Möglichkeit haben, in ihr Heimatland zurückzukehren. Sei es jetzt ne, Länder beispielsweise Syrien, Palästina oder wie auch immer, wo einfach die Einreise diesen Personen erschwert ist oder aus welchen Gründen auch immer sie nicht vor Ort sein können. Und man gibt beispielsweise seinem Bekannten, Freund, Verwandten, wie auch immer, eine schriftliche Vollmacht, um ihm zu sagen, ich habe da und da in dieser Ecke das und das Grundstück und diese Person XY ist damit beauftragt oder bevollmächtigt, in meinem Namen dieses Grundstück oder Immobilie oder wie auch immer zu verkaufen. Aber grundsätzlich, und das ist eine allgemeine Regel, all das, was wir jetzt erwähnt haben, sind Ausnahmen, aber die allgemeine Regel ist, dass ich selbst Besitzer dieser Ware bin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Hakim ibn Husam, sagte ihm, verkauf nichts, was du nicht besitzt. Verkauf nichts, was du nicht besitzt. Und dann kommt natürlich, vor allem in der heutigen Zeit, oftmals die Frage auf mit diesen ganzen Online-Modellen, sei es jetzt Dropshipping oder andere Marketing-Modelle, die online sind. Und hier kann auch das Urteil variieren. Beim Dropshipping ist es aber so, dass wenn ich selbst diese Ware nicht besitze, aber ich biete diese Ware zum Verkauf an und der ursprüngliche Besitzer hat mir nicht quasi bevollmächtigt, dass ich seine Ware verkaufe. Sprich, ich bin lediglich eine Person im Internet, die eine Ware XY anbietet. Ich bin nicht im Besitz dieser Ware. Der große Verkäufer kennt mich vielleicht auch gar nicht oder wie auch immer. Die Leute machen die Bestellung bei mir, bezahlen bei mir und ich nehme dann die Ware und gebe sie diesen Leuten. Das ist ein Modell, das verboten ist. Oder beispielsweise gehen wir davon aus, wir hätten hier einen Laden, der Elektrogeräte verkauft oder wie auch immer. Und dann möchte sich eine Person ein Handy kaufen. Ich kenne diese Person. Und ich bin aber nicht Besitzer dieses Ladens und ich bin auch nicht Besitzer dieser Ware. Und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ja, ne, ich würde mir gerne ein neues Smartphone kaufen und so weiter und so fort. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Und ich sage ihm, ja, geh hin zu dem Laden XY. Ich verkaufe dir die Ware. Ne? Kauf diese Ware, nimm diese Ware mit, gib mir das Geld und ich kläre das dann mit dem Verkäufer. Das ist auch eine Sache, die verboten ist. Warum? Weil ich in dem Moment als Verkäufer auftrete, obwohl ich eigentlich gar kein Verkäufer bin. Und ich trete auch als jemand, der diese Ware besitzt, obwohl ich diese Ware überhaupt gar nicht besitze. Wenn ich jetzt zu diesem Laden hingehen würde, diese Ware kaufe und sie dann weiterverkaufe, dann ist es natürlich erlaubt. Selbst wenn man sagen würde, einen bestimmten Gewinn oder wie auch immer, wo ein Einvernehmen besteht. Ja? Aber ich darf nicht diese Ware nehmen und dann täuschen und sagen, geh, nimm dir diese Ware und ich verkaufe sie hier. Das ist eine Sache, die verboten ist. Und ähnlich wie wir gesagt haben beim Dropshipping, dass man beispielsweise etwas anbietet, was man aber überhaupt gar nicht besitzt und man gibt sich als Verkäufer dieser Ware aus, obwohl man diese Ware nicht besitzt. Anders ist es, wenn, und das ist auch etwas, was in Social Media viel vorhanden ist, wenn ich Produkte bewerbe. Sagen wir mal, ich bewerbe bei mir an meinen Social Media Kanälen ein Produkt. Und ich stehe in einer Kooperation mit dem Verkäufer und mit dem Besitzer. Und ich bewerbe seine Ware. Ich bin mir sicher, dass seine Ware halal ist. Ich bin mir sicher, dass seine Ware sauber ist. Ich bin mir sicher, dass seine Ware so ist wie beschrieben. Ich bin mir sicher, dass es kein Betrügergeschäft ist. Ich bin mir sicher, dass die Ware nicht irgendwie gefaked ist oder sonst irgendwas. Und ich stehe mit ihm in einer Kooperation und ich bewerbe seine Ware. Und ich sage dann beispielsweise, das Produkt habe ich gekauft und so und so, so und so. Ich bin super zufrieden damit. Wenn ihr das kaufen wollt, das und das ist der Händler. Und der Händler kann mit mir dann trotzdem ruhig eine gewisse Provision ausmachen. Dass man sagt, er war derjenige, der mir den Kunden gebracht hat und ich mache mit ihm, verhandle mit ihm eine Provision aus. Das ist das, wie wir es oftmals heute kennen, mit Bestellcodes oder ähnliches. Aber der Unterschied ist hier, ich gebe mich nicht als Verkäufer dieser Ware aus. Und ich gebe mich auch nicht als Besitzer dieser Ware aus. Und der ursprüngliche Verkäufer weiß von meinem Bewerb oder von der Bewerbung dieser Ware und ich stehe mit ihm in einem Kooperationsverhältnis. Das ist wiederum ein Geschäftsmodell, das dann erlaubt ist, wie gesagt, unter den Voraussetzungen, wie wir sie erwähnt haben, es ist halal, es ist sauber, es ist kein betrügerisches Geschäft oder sonst irgendwas. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch heutzutage oftmals, weil er in diesen Online-Konstrukten sehr, sehr oft vorkommt. Also ganz wichtig ist, dritte Voraussetzung des Handels, dass ich Besitzer der Ware bin oder ich bin bevollmächtigt oder ich bin vertretungsberechtigt, notariell beurkundet oder wie auch immer. Oder ich habe den Vormund über eine Person, die quasi in meinem, für die ich vertretungsberechtigt bin. All diese Dinge gelten, aber ansonsten ist es nicht erlaubt, Ware zu verkaufen, die man grundsätzlich überhaupt gar nicht besitzt.
الشرط الرابع أن يكون المباع مما يباح استعماله كالمأكولات والمشروبات والملابس والمراكب كالسيارات وغيرها والعقارات أما ما يحرم الانتفاع به فيحرم بيعه كالخمر والخنزير وآلات اللهو العود الجيتار والبيانو والمعازف تربتت تربتتات يحرم بيعها آلات الموسيقى المعازف حرام كذلك يحرم بيعها الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، أي حرم بيعه، فلا يجوز البيع. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. الميت حرام أكلها إلا للمضطر، إذن يحرم بيعها. الخنزير حرام أكله، يحرم بيعه. والكلب كمان في نص. حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني بيع الكلب يحرم، لأن النهي هنا نهي تحريم. إذا ما يباح استعماله جاز بيعه، وما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، يحرم بيعه. وفي رواية أيضا في السنور اللي هو القط، النبي نهى عن بيع السنور أو القطط، وهكذا. نعم.
Wir kommen zum nächsten Punkt und den haben wir im vorausgegangenen Punkt bereits schon erwähnt, und zwar, dass die Ware eine erlaubte Ware sein muss. Es ist nicht erlaubt, Dinge im Handel anzubieten, die grundsätzlich islamisch gesehen nicht erlaubt sind. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der überliefert ist von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Allah hat den Handel mit Alkohol, mit verendetem Tier, mit Schwein und mit Statuen, sind es die Statuen, diese Götzenstatuen, ne? Dass er damit den Handel verboten hat. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn Allah azawajal einem Volk etwas zum Verzehr verboten hat, dann verbietet er zeitgleich damit auch den Handel mit dieser Ware. Sprich, wenn Schwein für uns verboten ist zum Verzehren, dann ist auch der Handel damit verboten. Wenn Alkohol verboten ist, dann ist damit auch gemeint, dass auch der Handel damit verboten ist. In zwei anderen Überlieferungen oder zwei andere Gesichtspunkte in diesem Punkt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch den Handel mit Hunden und mit Katzen verboten hat. Oder wir sagen nicht Handel, sondern wir sagen gewinnbringenden Handel, dass es nicht erlaubt ist, etwas dafür zu nehmen. Sprich beim Verkauf von Hunden und beim Verkauf von Katzen, das ist auch wenn die jetzt nicht zum Verzehr sind, aber das ist auch eine Art der Ware, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, mit ihr zu handeln, beziehungsweise Gewinn dadurch zu machen.
الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليك المعدوم، فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر. بنسمع كثيرا حاجة اسمها عقود الغرر أو بيع الغرر. يعني إيه؟ يعني البيع الذي يغر المشتري، له ظاهر جميل والباطن مجهول. يعني مثلا ما ينفعش تقول لك ايه، انا هبيع لك العلبه مزخرفه من بره وجميله، وانت وبقى حظك باللي جواها. ايه وانا وحظي باللي جواها؟ انا اشتريت ايه؟ لازم اعرف ايه اللي جواها عشان اشتري. خلاص، فالمجهول لا يجوز بيعه، فلا بد ان اكون على علم بما في داخلي، عشان ده بيع غرر. ممكن ادفع ثمن كبير والاقي ملبسه مش عارف ب 50 سنت. ايه يا عم ده؟ يقول لك انت وحظك. حظ ايه؟ ما ده بيع غرر، يحرم. عشان كده عقود التأمين اسمها عقود الغرر، انه بيغرك، لو حصل لك كذا هنجيب لك ونسوي لك و و و و و وبتدفع بس كل شهر 10 يورو مثلا، تتغر انت بقى، وممكن تقعد تدفع 20 سنة وما خدتش حاجة، وغيرك ممكن يدفع شهرين بس وياخد كل حاجة. عشان كده اسمها عقود ايش؟ الغرر، لأنها بتغر المشتري أو المتعاقد بظاهرها الجميل، لكن الباطن إيش؟ مجهول، مجهول. ولذلك لا يجوز مثلا بيع السمك في الماء. عبد الكريم شغال صياد، وأنا رحت له وهو بيصطاد، فأنا عايز أشتري سمك. قال لي: طب استنى بقى، نرمي الشبكة واللي في البحر ده اللي جوه البحر هبيعهولك. تبيع لي يا عبد الكريم؟ لازم اشوفها، اشتري ايه؟ ما يمكن ترمي الشبكه تطلع فاضيه. يقول لي الشبكه دي بتاعتك ارميها بس تدفع 1000 يورو. 1000 يورو وانا اشتري ما لا اعلم. فده اسمه بيع غرض. يبقى ما ينفعش بيع السمك ايه؟ في الماء، ولا ويحرم بيع الطائر في الهواء. يلا هبيع لك شويه العصافير دول، ينفع؟ هتبيعهم لي ازاي وهم طايرين دول؟ واحد بتاع حمام غير يقول لك استنى بس اللفه اللي جايه لما نجيب لك شويه حمام بس تمنهم كذا. طب هم فين شويه الحمام؟ ما يمكن يجي النهارده شويه مطر ما يجيش ولا حمام، ضاعت فلوسك يا صابر. بيقولوا كده ما ينفعش. يبقى لا يجوز بيع الطير في الهواء، وكذلك لا يجوز بيع النوى في التمر. طب انا عارف مقدار قد ايه التمر ده، ولا ما ينفعش لا يجوز. ولا اللبن في الضرع. يعني يقول لك ايه؟
يمكن توضح نقطة الثمر والضريح.
يعني النخيل
نعم
مثلا
نعم
يقول لك انا هبيع لك اللي يطرح لسه ما طرحتش.
لسه ما طلعتش.
طب وانا ما اعرفش هتطرح دي ولا ما تطرحش اصلا، ماشي كده؟ فما ينفعش البيع ده، لازم اشوف التمر على الشجر عشان اشتري. المهم كذلك اللبن في الضرع. واحد عنده شويه مواشي، جاموس وبقر وكذا، فيقول لك ايه بقى؟ بص بقى انت ونصيبك، الحلبه دي بتاعتك، هو لسه جواها، بس انا باخد مثلا 100 يورو على الحلبه دي، وممكن ما تطلعش كيلو لبن. كيلو اللبن عند الواد محمد مش عارف ب 2 يورو، انت دفعت 100 يورو كيلو لبن، ما ينفعش. فلازم في الضل يا عم احلبها ونوزن، لما يتحلب اللبن ابقى اشتريه، لكن ما ينفعش اشتري ايه؟ اللبن في الضرع. ولا الحمل في بطن امه. ايه ده؟ ولا هتبيعه الانسان يا اخي؟ مش الحمل البشري؟ مش عندك جاموسه حامل وعندك ناقه حامل؟ الناقه دي الولده بتاعتك انت. طب وانا مش عرفني هتتولد ولا لا؟ فما ينفعش يبيع الحمل ايه؟ داخل رحم امه. استنى ما ينزل ونبقى نبيع ونشتري. وما ينفعش كمان بيع الحيوان الشارد. واد عبد الكريم ده بيتاجر مثلا في الخرفان، فرحت له اشتري خروف حلو، قال لي والله عندي خروف بس هرب مني. تشتريه؟ ده مش هرب، هنقعد نجري وراه ولا ايه؟ لما تبقى تمسكه يبقى بيعهولي. فما ينفعش بيع الشارد. يبقى اذا لابد ان يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه، لازم يكون عندي قدره ان اسلمه للمشتري.
Den nächsten Punkt, den wir erwähnen, das ist der fünfte Punkt innerhalb dieser Punkte, die wir jetzt erwähnt haben, und zwar das Verbot von Verkauf unbekannter Ware oder Ware, bei der nicht ganz eindeutig ist, ob der Fall in der Realität auch wirklich eintritt oder nicht. Und wir geben ein paar Beispiele, damit man das besser verstehen kann. Und der Sheikh hat einige Beispiele erwähnt. Ein Beispiel ist, dass es diese Überraschungspakete gibt, dass man beispielsweise sagt, wir haben hier ein Paket zum Verkauf, das Paket ist aber verpackt, sagt das Wort auch schon, ne? Paket ist verpackt, Paket ist geschlossen und man weiß nicht, was da drin ist. Man weiß nicht, was da drin ist und ich biete dir dieses Paket an für 500 Euro, 100 Euro, egal, sei es drin was. Aber du weißt nicht, was der Inhalt ist, dieser Überraschungskauf quasi. Ne? Es könnte ein Handy drin sein, es könnte ein Plüschtier drin sein, das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Die tatsächliche Ware ist bei dir unbekannt, weil du da nicht reingucken darfst. Die tatsächliche Ware ist bei dir unbekannt. Das heißt, hier ist es auch nicht erlaubt, diese Ware zum Kauf anzubieten. Auch muss gewährleistet sein, dass die Ware, die ich verkaufe, dass der tatsächliche Effekt auch wirklich eintritt oder der tatsächliche Fall auch wirklich eintritt. Und das ist der Grund, warum man über Versicherungspolicen spricht. Dass beispielsweise jemand sagt, ich verkaufe dir diese, ich kenne mich da nicht so gut mit Riester-Rente oder sonst irgendwelche Lebensversicherungen oder diese und diese Unfallversicherung oder diese und diese Versicherung. Und der Fall, ob jemals dieser Fall eintreten wird oder nicht, ist nicht bekannt. Da ist es auch verboten. Das ist auch der Grund, warum diese Versicherungspolicen als verboten erachtet werden. Das heißt, ich könnte jetzt heute eine Unfallversicherung abschließen und ich zahle bis zu meinem Lebensende jeden Monat, keine Ahnung, 10, 20 Euro ein Und der Fall tritt aber nie ein. Und zeitgleich kommt eine andere Person, die diese Police abschließt und sagen wir mal ein halbes Jahr später, Kreuzbandriss und er kriegt so und so viel Geld. Und das ist auch ein Modell, das verboten ist. Warum? Weil nicht klar ist, ob dieser Fall jemals eintreten wird. Weil nicht bekannt ist, ob dieser Fall. Das Beispiel jetzt mit Unfallversicherung kann man jetzt natürlich auf die verschiedensten Ebenen des Versicherungsgeschäfts besprechen. Aber das der Unfallpolice jetzt nur mal als Beispiel zu geben, weil nicht garantiert ist, dass wirklich dieser Fall eintritt. Es ist auch nicht erlaubt, die Fische im Meer zu verkaufen. Dass ich beispielsweise, ich bin Fischer und ihr sagt, ihr hören wir mal zu, wir werfen jetzt das Netz aus, es ist heute ein guter Tag oder wie auch immer, wir werfen jetzt das Netz aus und was reinkommt, kaufst du mir für 1000 Euro ab. Ja, nee, egal was dabei rauskommt, du musst mir diesen Fang abkaufen. Wir werfen gemeinsam das Netz von mir aus. Das, was reinkommt, verkaufe ich dir für 1000 Euro. Verboten. Warum? Weil du die Ware nicht gesehen hast. Du weißt nicht, ist heute ein guter Tag, ein schlechter Tag. Und da spielt es auch keine Rolle, ob vielleicht dann wirklich zu viel rauskommt, so dass man sagt, ja, okay, aber ich habe ja dann Plus gemacht. Nein. Der Kauf grundsätzlich war ungültig. Warum? Weil du den abgeschlossen hast, ohne dass du die Ware gekannt hast. Die Tierhändler, ja, es kommt jetzt, der Sheikh hat es als Beispiel gegeben, auch wenn es vielleicht jetzt auf dem Markt nicht so oft vorkommt, dass man sagt, ich habe 10 Tauben, sind meine Tauben, aber die fliegen gerade irgendwo in der Luft rum oder wie auch immer, dass man die verkauft, wo du nicht genau weißt, kommen die heute wieder, kommen die nicht oder wie auch immer. Ja, nicht diese gezüchteten Tauben, die irgendwo vorhanden sind, sondern Tauben aus der Luft oder irgendwelche Vogelarten oder wie auch immer. Auch ist nicht erlaubt, dass ich Datteln oder die Frucht einer Plantage oder eines Obstgartens verkaufe, bevor diese Frucht gewachsen ist, bevor diese Frucht überhaupt vorhanden ist. Ich kann dir nie sagen, guck mal, ich habe hier in meinem Dattelgarten oder meiner Dattelplantage, ich habe hier 100 Palmen und gib mir oder ich verkaufe dir diese Ware oder diese Frucht, die noch erzeugt wird, die noch kommt, verkaufe ich dir für so und so viel Geld. Das ist auch nicht erlaubt. Erlaubt ist es nur dann, wenn diese Frucht tatsächlich vorhanden ist. Und das ist das, was man auch oft sieht, dass man reingeht und man kann sich diese Ware angucken und man kann einen Preis ausmachen. Das ist dann wiederum was anderes. Aber den Verkäufer schon vorher zu haben und ihm zu sagen, ich verkaufe dir diese Ware für so und so viel, aber die Ware ist noch nicht gewachsen. Mal gucken, wie die Ernte dieses Jahr ausfallen wird. Das können wir nicht wissen. Das ist ebenfalls ein Geschäft, das verboten ist. Oder Milch noch im Euter einer Kuh, dass ich sage, okay, wir melken jetzt diese Milch und ich möchte dafür dann 30 Euro haben, 50 Euro, wie auch immer, aber du weißt nicht, wie viel tatsächlich dabei rumkommt. Oder für die Leute, die mit Viehzucht handeln, dass man das Kalb im Leibe der Mutter, das Kalb im Leibe der Kuh quasi verkaufen möchte. Dass man sagen will, guck mal, meine Kuh ist schwanger, ist kurz davor zu werfen, es kommt ein Kalb dabei raus, das Kalb verkaufe ich dir jetzt schon für so und so viel Euro mit einem festgeschriebenen Preis, bevor dieses Kalb überhaupt zur Welt gekommen ist. Auch das ist ein verbotenes Geschäft. Das heißt, ihr merkt, all das, bei dem quasi diese Ware nicht bekannt ist, in der Realität ist diese Ware noch nicht vorhanden, oder ich weiß nicht, ob dieser Fall überhaupt eintreten wird, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt so weit kommen wird. Die Ware ist unbekannt. All diese Dinge sind verboten. Warum? Weil man einen Kaufvertrag abschließt über eine unbekannte Komponente, bei der man nicht weiß, ob es tatsächlich so zum Geschäft kommt oder tatsächlich diese Frucht oder all diese Beispiele, die wir jetzt erwähnt haben, tatsächlich so eintreten oder nicht.
طبعا اللي بنذكره الآن ده اسمه بيع الغرر، والنبي نهى عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والنهي ده بنسميه نهي التحريم، يعني بيع الغرر حرام لا يجوز، وده منتشر كمان في عقود التأمين، لأن عقود التأمين عقود غرر. اشترى سيارة حديثة غالية شوية يقول لك هعمل تأمين فركسة حرام، إنما اللي أنت مكره عليه ماشي اللي هو بتاع الدولة رسوم الدولة أنت مكره، إنما فركسة تربطه لأنه عقد من عقود الغرر. إزاي؟ هتدفع مثلا أنت في الشهر 50 يورو فركسة مثلا للسيارة دي، عشان لو حد خدشها ما خدشهاش ممكن تقعد 10 سنين بتدفع وما حصلش للسيارة حاجة وراحت فلوسك على كده، تمام؟ يبقى أنت دفعت بلا نفع وبلا فائدة، وكله عند الشركة. في واحد غيرك بقى دفع 3 شهور بس، والعربية حصل لها حاجة جابوا له سيارة جديدة. هو دفع 150 يورو خد 30,000 يورو. يبقى غرر ولا لا؟ يبقى ظلم ولا لا؟ جور ولا لا؟ أهو ده. عشان كده الإسلام حرم عقود التأمين بهذه الصيغة، لأنها من عقود الغرر، وحرم التأمين على الحياة. لو تموت يبقى في وثيقة تأمين مش عارف بنص مليون يورو مثلا، خلاص كده. وممكن هو يدفع النص مليون في حياته ويطول عمره قوي ويعمر ابنه ويعدي 100 سنة كمان وما خدش حاجة. واحد تاني دفع شهرين ثلاثة ومات وخد بوليست التأمين، صح؟ وهي دي عقود الغرر، هذه عقود الغرر، صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر. طبعا ده يختلف عن بعض صور التأمين المعاصرة. يجي مثلا عبد الكريم هيشتري هاتف غالي شوية، فهو بيشتري الشركة تقول له الضمان على الهاتف ده لمدة سنة فقط، لكن احنا عندنا عرض، لو أردت تمد الضمان لمدة 5 سنين هتدفع 50 يورو. اسمه مد ايه؟ الضمان، ضمان السلع كمصنع او شركة، لو حصل له اي خلل بترجعه للشركة تاني يدوك واحد غيره، ده جائز. نعم، ده اسمه مد الضمان للمصلحة، مش عقد تأمين. ده هما بيسموه تأمين، هو مش تأمين. فمد فترة الضمان جاء الشرع ليه؟ لأنه بيعود بالمصلحة على المشتري ضد عيوب الصنعة. ممكن تكون الشركة نفسها الجهاز ده فيه عيب صنعة لا يكتشف إلا بعد فترة من الاستعمال، فممكن هو مدي لك ضمان سنة فقط، يظهر العيب بعد نهاية إيه؟ السنة، ويتوقف الجهاز، يبقى أنت خسرت قيمة الجهاز كله. فأنت هتمد فترة الضمان ب50 يورو بحيث تضمن أي خلل في الصنعة لمدة معينة مثلا. ودي موجودة على الأجهزة في كثير من الشركات. رايح يجيب مثلا تلفزيون كبير، لا غالي دلوقتي صح؟ بكام دلوقتي؟
والله هذه لكن أكيد ألف أو شيء.
جايب تلفزيون قد الحيطة اللي ورايا دي، بيجيب مش عارف ايه وشغل كده، ها، وسيدي اسمه سيدي 3، سيدي 3 عارف، الأحسن اللي بيجيب صور كده مجسمة. أنا سمعت يعني إيه؟ 3 دي، 3 دي، التلفزيون غالي شوية، فيقول له ممكن تدفع 100 يورو عشان الضمان يبقى 5 سنين مثلا، لا بأس. فشراء فترة ضمان رعاية لمصلحة المشتري جائز ولا حرج، لأنها بتدفع مرة واحدة فقط، مش بتدفع كل شهر. لو بيقول لك عرض 100 يورو بس وهنمدي لك الضمان لمدة كام سنة، ماشي لا حرج، ندفع بحيث لو في أي خلل في الصنعة يبقى ما خسرناش قيمة الجهاز، وهكذا. وقيس على ذلك بقى، يبقى في مثلا زي مثلا المحامي، ان البعض بيتحارب يقول لك انا عم الشيخ في حاجه اسمها تامين محامي هنا في المانيا، عشان مشكلات العمل والقضايا غاليه جدا جدا، ممكن خراب بيوت. ففي مثلا شركه محاماه بتاخد منك كل سنه 150 يورو مثلا، ويبقى لو حصل عندك اي مشكله في العمل هم بيتولوا ايه؟ رفع القضيه وكذا. هذا لا حرج، لان دي اسمها وكاله مش تامين، يعني هم بيسموه مجازا كده تامين، ده اسمها وظيفه. انا بمجرد ما وكلت المحامي اصبح موكل عندي، يعني موظف عندي الان، الملف بتاعي عنده الان، انا من ضمن الموكلين. وذلك في اي وقت ممكن تتصل بيه تستشيره قانونيا. انت لو ما عندكش محامي عايز تشتري محامي عادي تدفع اقل حاجه 80 يورو استشاره فقط، انك تروح تكلمه بس 80 يورو. لا ده بقى انت هتدفع كل سنه كذا، وعايز في اي وقت تستشيره تتكلم معاه في اي قضيه، حصل لك اي مشكله بيقوم هو ايه؟ فهذا لا بأس به،
حتى ولم يحصل شيء.
حتى لو ما حصل لك شيء، لان اسمه موكل عندك، دي وظيفه. زي ما نقول مثلا كده ايه، عبد الكريم انت شغال معي، لما احتاج لك هبقى ابعتك مشوار وبديك راتب في الشهر، تمام كده؟ فدي اسمها ايه؟ موظف عندي الان. فاصبح عبد الكريم موظف عندي، مثلا احتجت يوصل الواد للمدرسه، اتصل عبد الكريم الله يكرمك النهارده هات ابني من المدرسه مثلا بالسياره، يروح يجيبه ويجي. طب النهارده ما فيش مشاوير خلاص، لكن راتبه ايه؟ ثابت. كثير مثلا من الاعمال زي مثلا سائق، يقول لك شغال شوفير بياخد مرتب 1000 يورو كل شهر، لكن ممكن خلال الشهر يروح مشوار او مشوارين بس، وغيره ممكن الشهر كله شغال ليل ونهار، صح؟ لان اللي هو شغال معاه مشاويره كتير، انما التاني بقى محظوظ ابن الايه؟ اللي هو شغال معاه بيتوتي، بيقعد في بيته ما بيخرجش كتير، لكن لما بيحتاج له يتصل بيجي له، وهكذا. فكذلك المحامي موظف عندك اصبح موكلا عندك، فلما تحتاج له هتتصل بيه، لما يحصل مشكله هتروح له، وهكذا. فهذا نعم محامي العيله، محامي العيله كلهم عاملين له توكيلات، اي مشكله عند العيله يقوم بالواجب، شوف الاوراق وشوف كذا. وبعضهم بيكون موكل محامي وسايب عنده معظم شغله بيتابعه له، شوف الاوراق يعمل له كذا، يتصل بكذا، يودي له كذا. هذا النوع جائز ولا شيء فيه. قال العلماء ايضا يدخل في هذا الباب كذلك القضيسين، لانه موظف عندك الان السياره اتعطلت بيجي يشتري لك ويديك سياره لمده معينه لغايه ما يصلحها لك او يظبطها، صح كده؟ وساعات بيجيب لك سياره اغلى من اللي عندك كمان. وانت شوف بعض الاخوه ساعات يعني عربيتهم مبهدله خالص، وش فجاه راكب عربيه فخمه، ايه ده يا ابني؟ والله اصل القاضي سيجي خلاص سيارتي واداني دي لمده اسبوع لغايه ما يخلص. وهكذا. فهذا ايضا ياخد حكم ايه؟ قضيه المحاماه دي، لانه موظف عندك لما هتحتاج له هتتصل بيه هتجده في الحال. والله اعلى واعلم. نعم.
Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht Aussage, sondern Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, dass dieser sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Spekulationshandel verboten. Und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, weil spekuliert wird, ja, wie viele Fische sind tatsächlich im Netz, wie viele Datteln wird diese Plantage tatsächlich hergeben. Wie viel Milch wird hier in diesem Eimer sein? Wird es zu diesem Fall kommen, ja oder nein? All diese Dinge, bei der spekuliert wird, bei der nicht ganz klar ist, ob diese Realität eintritt oder was der tatsächliche Wert der Ware ist, all diese Dinge sind verboten. Warum? Weil spekuliert wird. Auch beispielsweise, was natürlich auch in der heutigen Zeit bei uns sehr bekannt ist, ist die Lebensversicherung. Warum? Weil auch da spekuliert wird, basierend auf dem Betrag, den du einzahlst. Ja, es kann sein, dass du eine ganz, ganz lange Zeit einzahlst, kann sein, dass jemand kommt und nur eine kurze Zeit einzahlt, weil auch mit dieser Sache spekuliert wird. Was aber beispielsweise erlaubt ist, ist, wie der Chef erwähnt hat, eine Garantieverlängerung. Wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Handy kaufen gehe oder ich kaufe mir einen großen Fernseher oder sonst irgendein Elektrogerät oftmals, weil das da so, in dem Fall dann vorkommt, und man sagt mir beispielsweise, du kannst dir dieses Handy für so und so viel Euro kaufen und du hast von uns von Haus aus eine Garantie von einem Jahr. Man gibt dir aber die Option und man sagt dir, aber wenn du jetzt, das sind jetzt fiktive Zahlen, ne? Wenn du jetzt aber 150 Euro zahlst bei Kaufabschluss, dann verlängert sich deine Garantie auf 5 Jahre. Das ist ein erlaubtes Geschäft. Warum ist es erlaubt? Weil der Betrag bekannt ist. Das heißt, ich muss nicht jetzt irgendwie die nächsten 20, 30 Jahre oder bis an mein Lebensende irgendwas einzahlen und gucken, ob dann irgendwann hier tatsächlich was passiert oder nicht. Es ist ein bekannter Betrag in einer bekannten Frist, die quasi zu meinem eigenen Nutzen ist. Ja, um mich aber auch abzusichern. Es kann ja sein, dass sie hier irgendwelche Teile drin haben, die eine Lebensdauer haben von 1,5 Jahren oder so. Und in diesem Jahr der Garantiegewährung tritt tatsächlich nichts ein, aber ein halbes Jahr später geht irgendwas da drin kaputt und das ganze Handy ist futsch. Das heißt, diese Garantieverlängerung zu einem festgeschriebenen Preis in einer festgeschriebenen Zeit, um mich abzusichern vor eventuell zukünftig auftretenden Schäden, das ist eine Sache, die erlaubt ist. Auch was erlaubt ist, was manche Gelehrte auch erlaubt haben, ist, dass man eine ADAC-Versicherung hat. Warum? Weil die sagen, in der Zeit, in der du diesen ADAC-Mitgliedsbeitrag zahlst, ist quasi dieses Unternehmen des ADAC als würden sie dir einen Mitarbeiter abstellen, der für dich da ist, wenn du mal irgendwann stehen bleibst, Motorschaden muss abgesteckt werden oder sonst irgendwas. Das heißt hier, und das ist ein feiner Unterschied, den man erkennen muss, bei all den anderen Dingen wird eine Versicherung abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob dieser Fall jemals eintreten wird. Jetzt kann man sagen, okay, du weißt aber auch nicht, ob du mit deinem Auto jemals stehen bleiben wirst. Es kann ja sein, dass ich mir ein Auto kaufe und ich bleibe niemals stehen. Aber in dem einen Fall ist es ein Geldbetrag, der ausgezahlt wird, unabhängig davon, wie lange ich da schon reinbezahlt, wie wir gesagt haben, mit der Unfallversicherung. Der eine zahlt so kurz, der andere zahlt so lang. Bei dem einen kommt es niemals vor und bei dem anderen kommt es direkt nach 6 Monaten vor und er schnappt sich den Geldbetrag. Es ist ja eigentlich ein unfaires Geschäft. Das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt 6 Monate eingezahlt. Ich weiß nicht, was man bei einer Unfallversicherung einzahlt. Sagen wir mal 10 € oder sagen wir 20 €. Ich habe jetzt insgesamt 120 € eingezahlt. Jetzt kriege ich einen Kreuzbandriss oder sonst irgendwas. Und jetzt kriege ich von der Versicherung, sagen wir mal, 5.000 €. Ist ja ein unfaires Geschäft. Ich kriege quasi Geld, das jemand anderes reingezahlt hat. Weil die Versicherung gibt dir das ja nicht aus freien Stücken. Die Versicherung macht ja nicht ein Minus und sagt, okay, wir geben dir aber aus freien Stücken jetzt so viel, sondern das ist der Pott von irgendjemand anderem oder von ganz vielen Leuten, die da eingezahlt haben. Was aber der Unterschied ist, beispielsweise beim ADAC, wir machen hier jetzt andauernd Schleichwerbung heute, was der Unterschied ist zum ADAC, ist, dass wenn der Fall eintritt, dass ein Mitarbeiter für mich abgestellt wird und für mich eine Dienstleistung erbringt. Das heißt, ich schließe diese Versicherung ab. Ich verreise irgendwo hin, ich bleibe stehen, der Mitarbeiter kommt, der repariert mein Auto, der holt mich ab oder der fährt mich zum nächsten Hotel, der schleppt mein Auto ab, repariert mein Auto, wie auch immer. Das ist ein Geschäftsmodell, das erlaubt ist und deswegen ist auch das, was der Scheer vertritt als Meinung, dass er sagt, auch Rechtsschutz ist erlaubt. Warum? Weil im Falle des Rechtsschutzes, auch wenn ich ihn nie in Anspruch nehmen werde, aber ich habe quasi jemanden, der für mich abgestellt ist. Ich habe einen Anwalt, den ich bezahle, der dann quasi für mich abgestellt ist im Falle der Fälle, wenn ich etwas benötige. Das heißt, bei dem einen oder bei der einen Komponente ist es ein reiner Geldbetrag, der ausgezahlt wird, ungewiss, ob ich überhaupt schon so viel eingezahlt habe oder nicht. Und bei der anderen ist es ein Mitarbeiter, der abgestellt wird. Ähnlich wie wenn du mir sagen würdest, du bist jetzt sehr wohlhabend und du sagst zu mir, guck mal, Karim, ich gebe dir jetzt jeden Monat, sagen wir mal 1.000 €. Es kann sein, dass ich dich manchmal brauche, dass du mich von der Arbeit abholst oder du musst meinen Sohn von der Schule abholen. Es kann aber auch sein, dass ich mich einen Monat lang überhaupt gar nicht bei dir melde. Trotzdem kriegst du aber dein Geld. Das heißt, ich bin, nennen wir es mal, auf Abruf. Du zahlst mir, auch wenn du mir 10 Monate jeden Monat 1.000 € einzahlst, oder ob du mir, egal wie, aber ich bin bei dir auf Abruf. Das heißt, wenn du mich anrufst, dann sagst du, guck mal, ich brauche dich, du musst mich da und da hinfahren. Du musst mich zum Flughafen fahren, als Beispiel. Oder ähnliches. Ja? Dass man dann sagt, du bist für mich auf Abruf und ich bezahle dich. Und es kann aber auch sein, dass ich dich ein Jahr lang überhaupt gar nicht buche oder anfrage oder wie auch immer. Und das ist das, oder dieser feine Unterschied, warum Sie gesagt haben, sowas wie ADAC oder Rechtsschutz ist erlaubt, weil dann eine Manpower abgestellt wird, eine Expertise abgestellt wird, die dir dann in solchen Fällen hilft und es ist nicht gleichzusetzen mit irgendeiner anderen Versicherungspolice. Wie beispielsweise der Scheich auch erwähnt hat, Autos, die man mit Vollkasko versichert. Dass man sagt, okay, ich habe mir jetzt ein teures Fahrzeug gekauft, ich mache keine grundsätzliche Haftpflicht nur, sondern ich mache eine Vollkaskoversicherung, dass wenn jetzt jemand einen Kratzer in mein Auto oder Wildunfall oder keine Ahnung, was da alles unterschieden wird, es kann aber auch sein, dass es nie dazu kommt, dass ich überhaupt einen Unfall habe. Deswegen sagen Sie, dass ein solches Modell wie Vollkasko ebenfalls zu den Verbotenen gehört. Ja? Das ist nur mal kurz, um zu verdeutlichen, was der feine Unterschied ist, was bei diesen Abschlüssen, ne? Weil manche kommen dann durch, na ja, warum ist denn das verboten, aber das ist erlaubt und bei beiden ist es doch im Fall des Falles, aber das ist der kleine und doch feine Unterschied in dieser Sache.
الشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غلط ما يبقاش شيء مجهول أو صفاته لا أعرفها لازم يكون عارف كل صفات المنتج اللي أشتريه والغرض منهي عنه فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد يبقى إذن لابد يكون المبيع معلوما إن أنا شفته بعينيا وفحصته أو اشتريت على حسب وصف يعني السيارة دي ماركتها كذا، سنة كذا، فيها إمكانيات كذا وكذا وكذا وكذا، لونها كذا، تمام؟ فبخلال الوصف ده أنا بشتري على وصفها، تمام؟ الشرط السابع والأخير في شروط البيع عشان نختم اللقاء، أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. ما ينفعش إيه أروح مثلا أشتري الهاتف من عبد الكريم يقول لي خد يا شيخ بكام، يقول لي بس خده وبعد كده نتفاهم، هذا لا يجوز. إيه بعد كده نتفاهم؟ قول لي ثمنه كام عشان أقدر، هل هقدر أدفعه ولا ما أقدرش؟ ما يجيش يقول لي بس خده وهيتفاهم وانا اقوم معتقد ان يدوني ب 500 واجي بعد اسبوع اللي انا عايز 1000 يورو بعد ما انا استعملته. ايه اعمل حاجه 1000 يورو ازاي؟ ده الهاتف بتاعي، ده الهاتف ده بتاعنا يا عم الحاج، ده هو اصلا في الشركه ب 800 يورو بس ده بتاع عبد الكريم. يعني ايه بتاع عبد الكريم مثلا؟ انا عايز ابيعه ب 1000. طب كنت قلت لي قبل ما اشتري. فلا يجوز البيع بدون تحديد الثمن، خد بس وبعد كده نتفاهم. لا مفيش في البيع والشراء، نايم، لازم تقول لي قبل ان اشتري كم ثمن هذه السلعه عشان اشتري على بينه. حتى انت بتقولوا كده اللي اوله شرط اخره نور، لازم نشترط. وهكذا، وبكده نكون وصلنا لنهايه هذه المساله المهمه، وهي شروط البيع ان كنت البقاء وكان اللقاء. نتكلم عن بعض انواع البيوع المنهي عنها ان شاء الله.
جزاك الله خير. بالنسبة للشرط الثالث يا شيخنا، يعني من الوصفات حتى ولم يرى السلعة، يعني مثلا
نعم، حتى وإن لم يرى بس الوصف إيه؟
ضابط جدا. نعم
بحيث
ضابط.
لو جات له غير الأوصاف يردها.
اوكي بارك الله فيك. Wir kommen zum sechsten Punkt bei diesen, oder die sechste Bedingung für ein Handelsgeschäft ist, dass ich die vollständige Kenntnis über die Ware habe, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Und dann ist es erlaubt. Yani oftmals sagt man, man muss die Ware sehen. Aber wenn die Beschreibung dieser Ware so detailgetreu ist und so genau ist, dann ist es erlaubt. Beispielsweise, du verkaufst mir dein Fahrzeug und du beschreibst es wirklich haargenau. Das und das, so und so viel Kilometer, das ist die Motorleistung, das ist die Farbe, das ist das Optische, das ist das Innerliche, da sind die Schäden, das ist das, 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 das. Ja, nee. Detailgetreu, ganz genau beschreiben, wie dieses Fahrzeug aussieht und wie es ist und wie es tickt und wie es läuft, dann ist es erlaubt, dass man darüber einen Kaufvertrag abschließt, auch wenn ich dieses Auto nicht gesehen habe. Aber, wie wir gesagt haben, der Wahrheit getreu, richtig beschreiben jegliche Eigenschaften dieser Ware. Das war der sechste Punkt. Und der siebte und letzte Punkt, inshallah, oder die siebte und letzte Bedingung ist, dass der Kaufpreis genau benannt ist. Dass man nicht beispielsweise sagt, ich möchte dir mein Handy verkaufen. Dann sagst du, okay, ich brauche sowieso gerade ein Handy. Dann sagst du mir, wie viel kostet es denn? Und dann sage ich, na, na, wir werden uns schon einig. Nimm du ruhig das Handy, benutze es schon mal, wir werden uns einig, keine Sorge. Und dann nach einer Woche sage ich dir, ja, ich kriege noch 1000 Euro für mein Handy. Und dann sagst du mir, wie 1000 Euro? Und ich sage, ja, warum? Missverständnis, weil man am Anfang den Preis nicht genau genannt hat. Das heißt, auch da ist es wichtig, von Anfang an genau zu sagen, so und so viel kostet diese Ware, willst du sie? Ja oder nein? Und da gibt es nicht etwas wie, nimm und mach ruhig mal, wir werden uns ja schon noch einig und so weiter und so fort. Und dann nachher will ich einen Betrag, mit dem du überhaupt gar nicht gerechnet hast. Und dann kommt es zu Streitereien. Warum? Weil du die Ware eventuell schon benutzt hast und in Gebrauch genommen hast und so weiter und so fort. Auch das ist verboten. Das heißt, die vollständige Kenntnis über den Preis. Das waren die sieben Bedingungen des Kaufvertrages. Möge Allah Azzawajal euch segnen für das Zuhören und inshallah ta'ala sehen wir uns beim nächsten Vortrag wieder.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في مجالة. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أمين. عندي سؤال، هل يوم القيامة ينادى باسم الأب أم الأم؟ ما صحة هذا الكلام؟ نفس الأمر وقت الاستخارة، أسمي الشخص بابن فلان، يوم القيامة ينادى المرء باسم أبيه بنص الحديث في الصحيح، أين فلان ابن فلان؟ عيسى فقط لأنه ليس له أب، ينادى باسم عيسى ابن مريم، إنما جميع الخلق ينادى يوم القيامة باسم أبيه، أين فلان ابن فلان؟ ولا صحة لنداء باسم الأم، هذا باطل، إنما النداء يكون باسم الأب. كذلك في الاستخارة، وأنت تستخير عن نفسك، مفيش أسماء في الاستخارة. في الاستخارة بتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي، فين بقى الأسماء؟ فأنت بتستخير عن إيه؟ عن نفسك. واختلف العلماء في الاستخارة عن الغير، بعضهم أجاز، ولما تستخير عن الخير يكفيك الاسم فقط. أنا بستخير عن عبد الكريم، مش لازم بقى عبد الكريم ابن كذا ابن، لا لا لا، إيه خلاص، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لعبد الكريم في دين، خلاص عبد الكريم. أنا بستخير عن مين؟ عن عبد الكريم، لا علاقة باسم الأب أو الجد أو الأم أو كذا، دي استخارة ملهاش علاقة بالأسماء. يكون عبد الرزاق يقول جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، ما علاج من كثرت انتكاساته وقلت طاعاته وثقلت عليه ذنوبه وحيل بينه وبين التوبة الصادقة، كلما قصد التوجه إلى الله منعه هباء، ترى لأوقاته مضيع في تعلم، عليه أن ألا ييأس، كلما وقع يتوب ويجتهد أن يمتنع ويستعين بالله وبالدعاء. فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنما اليأس ليس من صفات أهل الإيمان، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما فيش حاجة خلاص، ما فيش فايدة فيا، ده مدخل إبليسي وشيطاني. لذلك أقول إن وقعت في اليوم 100 مرة توب في اليوم 100 مرة، وأوعى تغلق باب التوبة أبدا. أخونا إبراهيم عبيد عبد يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب، كيف حال؟ الحمد لله بخير، رضي الله عنك إبراهيم وحشتنا. أبي يقول بارك الله فيك، آمين. هناك من يتفق مع صاحب أرض ما فيها شجر مثمر ويأخذ الأرض من صاحبه على مبدأ ضمان عن عام قادم قبل أن يبدأ الموسم ويدفع له مقابل ذلك؟ لا، لا يجوز شراء شجر بلا ثمر، لابد أن تظهر الثمر عشان نشتري، تظهر بس نعرف إن الأشجار دي فيها إيه، الثمار ظهرت خلاص يبقى نشتري. والله أعلى وأعلم. أخت تسأل هناك مسألة منتشرة بين الأخوات، تشتري مثلا غسالة وتقول لها الأخت البائعة ارفعي ما شئتي، يعني ارفعي ما شئتي، لازم الاتفاق على الثمن إلا إذا كان بيع بالمزاد، في المزاد آه بدون ثمن يعني. لا، لو قلت لها ادفعي ما شئت قول لها أنا هدفع كذا، ما ممكن ما شئت دي مثلا 8000 اديها انا اقول لك 50، فاهمني؟ ما انت قلتي ما شئتي، فده مش بيع، البيع لابد فيه من تحديد الثمن، ما فيش حاجه ادفع اللي انت عايز تدفعه، ايه اللي عايز اللي ادفعه؟ خلاص بتديهاني هديه خلاص بقى، ليه بقى؟ لا خلاص هاخدها هديه، ما بقاش بيع ولا شراء، لا بيع وشراء، يبقى تحدد الثمن. يقول لي قيمها بقى. اه لا، هقول له انا عشان كده هي تقول لك كده، انت تقول لا هشتري بكذا، قالت لا يبقى خلاص لا، يبقى في ما شئت بقى، فبقاش في ما شئت الان، فلا بد من تحديد الثمن عند البيع والشراء. والله اعلى واعلم. في اسئله تانية يا ابا يونس؟